Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Hand aufs Herz, wer von Ihnen hatte heute Morgen noch den Monatsspruch präsent? Eben jeden Monatsspruch, den ich Ihnen vorgelesen habe, eben aus 2. Thessalonicher 3, Vers 5, der gleich auch der Predigttext sein wird. Viele von Ihnen werden ihn sicherlich am 1. November gelesen haben, im Losungsbuch, einmal drüber, dann die Losung, dann der Lehrtext, zugeklappt und weitergemacht. Ich will niemandem zu nahe treten, da muss sich auch niemand äußern. Oder gibt es tatsächlich jemanden, der gesagt hat, hey, das beachte ich jetzt mal in diesem ganzen Monat November, dass ich mich lenken lasse vom Herrn zur Liebe Gottes und zum Ausharren Christi. Vermutlich werden die meisten, wenn sie jetzt ehrlich zu sich selber sind, sagen, nee, genauso wie der Pastor Latzel das vermutet, ist das gewesen. Ich habe den weiter nicht beachtet, diesen Monatsspruch. Es gab eine Zeit in unserem Vaterland, da fanden die Monatssprüche ganz große Beachtung. Die Monatssprüche sind ja nicht von der Herrenhuter Brüdergemeinde, von denen ist Losung und Lehrtext in diesem blauen Heftchen. Die Monatssprüche sind von der Bekennenden Kirche rausgegeben worden, also die sind noch keine 100 Jahre alt. 1934 ist zum ersten Mal ein Monatsspruch herausgegeben worden. Und diese Monatssprüche wurden gedruckt auf gelben Blättern. Und die wurden dann überall in den gläubigen Gemeinden ausgehangen. Deshalb hießen sie auch früher bei den alten Brüdern und Schwestern immer gelbe Monatssprüche. Und diese Monatssprüche hatten es in sich. Denn da erkannten viele damals in dieser dunklen Zeit 1934, wo die NSDAP, wo die Nazis alles gleichschalteten, wie die Wahrheit Gottes gegen irdische Lüge und Trug steht. Das war übrigens auch den Nazis sofort bewusst. Die Monatssprüche waren kaum herausgegeben das erste Mal, da wandten die weite Verbreitung. Die mussten damals schon 500.000 Exemplare drucken, die überall ausgehangen wurden. Im Zeitalter, wo es kein Internet, keine Handys gab, war das ein Informationsmaterial. Und den Nazis war das so ein Dorn im Auge, dass die hingegangen sind und statt der gelben Monatssprüche braune Monatssprüche rausgaben. Mit Blut, Boden, Ideologie, all dem Wahnsinn, den die einfach verfolgt haben. Das dagegen gesetzt hatten. Aber das half nichts, weil dieser Monatsspruch solche Beachtung fand. Da sind sie schließlich hingegangen und haben ein Gesetz zur Abwehr heimtückischer Angriffe gegen Partei und Staat erlassen. Und damit wurden die Monatssprüche verboten, weil die einfach solche Beachtung fanden. Und den damaligen Diktatoren war klar, tja, wenn man auf das Wort Gottes so genau achtet, das ist nicht gut für alles Unrecht, was in dieser Welt geschieht. Nun dürfen wir frei und unverboten das Wort Gottes lesen und trotzdem beachten viele, / die meisten, leider diese guten Botschaften nicht, die auch ganz viel Sprengkraft in sich haben. So eben wie der Monatsspruch, der uns für den Monat November geschenkt ist. Und dem wollen wir heute besondere Beachtung schenken. Wir wollen hören als Predigttext 2. Thessalonicher 3, Vers 5. Dort heißt es, der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren Christi. Ich lese es noch einmal. Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren Christi. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen Monatsspruch, den du uns für November geschenkt und gegeben hast und der jetzt Grundlage der Predigt in diesem Gottesdienst sein soll. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt in dieser Predigt selber zu uns sprichst und dass du unsere Herzen und unseren Verstand lenkst zum rechten Verstehen hin, damit wir neu deine Liebe und dein Ausharren erkennen und verstehen können. Dass das gelingt und dass das passiert, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich bitten für diese Predigt,
Du mögest selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen. Amen.
Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren Christi. Ich habe diese Predigt überschrieben vom Lenken der Herzen. Drei Punkte. Erstens das Lenken der Herzen. Zweitens die Liebe Gottes und drittens das Ausharren Christi. Das Erste, das Lenken der Herzen. Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren Christi. Der Herr lenkt Herzen. So wird das hier von Paulus als Gebetswunsch gegenüber der Gemeinde in Thessalonich formuliert. Ganz zum Ende des Briefes kommt es etwas ganz Wichtigem, dass er eben sagt, das möge geschehen in all eurem Tun, in allem, was ihr seid, dass ihr immerwährend vom Herrn gelenkt eure Herzen ausrichtet auf seine Liebe und auf sein Ausharren am Kreuz. Der Herr lenkt die Herzen. Und das ist jetzt nicht eine Aussage, die nur einmal in der Bibel getätigt wird. Da wird sie genauso stimmen, das ist keine Frage. Das ist etwas, was die Bibel immer und immer wieder bezeugt, dass unser Herr und Gott Herzen lenkt. Beispielsweise in dem Psalm 33, den wir als erste Lesung gehört haben. Da hieß es im Vers 13 und 15, der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Nicht nur die, die an ihn glauben, alle Menschenkinder, alle seine Geschöpfe. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Und dann kommt es, er lenkt ihnen allen das Herz, er gibt Acht auf alle ihre Werke. Diese drei Verse zu bedenken, ist eine ganz große Tiefe der Theologie. Wahnsinn, könnte ich vieles zu sagen, aber nur das eine. Gott lenkt unsere Herzen. Oder Sprüche 16. Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Der Herr allein lenkt seinen Schritt. Fünf Kapitel später, Sprüche 21, heißt es, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche und er lenkt es, wohin er will. Vielen Stellen der Bibel, die das bezeugt wird, Psalm 23, den die meisten von Ihnen und euch auswendig kennen, heißt es, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen, auch wenn das Wort Lenken dort nicht vorkommt, aber Führung und Lenkung ist ja fast identisch halt, Gott lenkt. Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst, ich will dich mit meinen Augen leiten, mit meinen Augen lenken. Und ich könnte jetzt weitermachen, dann wird er denken, ja, der Latzl hat sich mit der Predigt aber einfach gemacht. Er hat nur einmal in die Konkordanz geguckt, wo Lenken und Leiten steht. Da könnte ich aber bis 11 Uhr bequem weitersprechen halt, wo überall davon die Rede ist, dass Gott leitet und lenkt. Das ist eine Tatsache, die die Bibel immer wieder deutlich macht. Und Gott sei es gedankt, dass es so ist, dass wir nicht letztlich lenken müssen, wo unsere Schritte hingehen, sondern dass er lenkt unsere Herzen, unsere Schritte. Denn wir haben ja überhaupt keine Ahnung dessen, was auf uns wartet, was wirklich gut für uns ist. Er lenkt den Weg. Wir sind wie Blinde, die nicht wissen, was vor uns liegt. Keiner weiß, was morgen ist. Im nächsten Monat, im nächsten Jahr, wir machen Pläne und wir machen und überlegen, denken, was gut ist, was schlecht ist. Aber keiner weiß das tatsächlich. Die Bibel macht das deutlich, Jesaja 55, da sagt Gott, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Er hat den Überblick, wir nicht. Ich habe vor einiger Zeit gesehen, wie unten an der Schlachte jemand gelaufen ist, der blind war. Und der lief hier unten, joggte an der Schlachte entlang und er hatte einen Führer, also jemanden, mit dem er mit so einem kurzen Seil verbunden war. Der lief so ein bisschen vorne weg, hatte dieses Seil auf Zug und der blinde Mensch lief hinterher.
War ein ganz tolles Bild, wie der eine sich um den anderen kümmert, dass er überhaupt laufen konnte, joggen konnte, dass das möglich war für einen so stark sehbehinderten Menschen, dass der laufen kann. Warum konnte er es? Warum konnte er Schritte vorwärts tun? Weil jemand anders da war, der konnte den Weg sehen, der sah, wenn da Hindernisse ist, der sah, wenn da entsprechend Fahrradfahrer kam, und der hatte sich auch gekennzeichnet mit so einem großen gelben Band halt mit schwarzen Punkten drauf, und dass die Leute das sagen, er konnte ihn führen. Allein hätte der keinen 100 Meter laufen, joggen können, dann wissen wir, was passiert wäre. Und genauso ist es mit uns. Wir können nicht ohne ihn vorwärts gehen. Ja, wir können das, aber dann erleben wir immer wieder, wie wir dann anecken, wie unser Leben ins Strudeln kommt. Er, Gott sei Dank, lenkt unseren Weg. Aber er lenkt nicht, dass er uns hineinzwingt. Sonst würden ja alle 8 Milliarden Menschen, die wir jetzt fast auf Erden wohnen haben, an ihn glauben. Er bietet diese Lenkung an, aber er zwingt uns nicht hinein. Das ist wie bei so einem Navigationssystem, das wir im Auto haben. Wenn wir heute von A nach B fahren, von Bremen nach München oder von Bremen nach Kiel, wollen irgendwann ein bestimmtes Ziel, dann geben wir dieses Ziel ein, das kennen Sie alle. Und dann kriegen wir immer wieder die Advices, die Ratschläge, die Weisungen, die Lenkungen von dieser freundlichen Stimme, die uns sagt, hier abbiegen, da und da hinfahren. Und damit ist uns geholfen, wir werden gelenkt. Damit wir aber ankommen, ist wichtig, dass wir diese Ratschläge, diese Hinweise befolgen. Wir können es auch anders machen. Wir können dann sagen, wenn wir nach Kiel wollen, ja, dann fahren wir erstmal nach Osnabrück auf der A1. Dann wissen wir, was das Navi macht. Dann sagt das Navi immer wieder, bitte nächste Ausfahrt runter, umkehren, umkehren. Und genauso ist es bei dem lebendigen Gott. So wie Navi nicht zwingt, wir sind Herren über das Auto, so auch bei dem lebendigen Gott. Wenn wir denn unbedingt den Weg der Sünde gehen wollen und nicht die Dinge annehmen, die unser Herr und Heiland für uns vorhergesehen hat, dann lässt er das auch ab einem bestimmten Punkt zu. Und deshalb ist es so wichtig, was der Apostel Paulus hier betet, dass er für die Gemeinde, die er gegründet hat, bittet, dass der Herr sie lenken möge auf seinem Wege. Und als ich diesen Monatsspruch gelesen habe, habe ich gedacht, Mann, da muss ich viel mehr für meine Gemeinde, ihr seid ja nicht meine Gemeinde, aber ich darf hier in verantwortlicher Position Dienst tun, beten. Beten wie Paulus für die Thessalonicher, wo er gebetet hat, lenke du, Herr, ihr Herz. So darf und muss ich für euch beten, dass ich sage, Herr, lenke du das Herz all derer, die heute im Gottesdienst sind, die zu St. Martini gehören, die jetzt zugeschaltet sind. Lenke du sie. Übrigens dürft ihr als Gemeinde natürlich auch für euren Pastor und für alle beten, die hier oben stehen, wenn die Predigt vorbereiten, das ist so wichtig. Lenke du sein Herz, der am Sonntag den Dienst für uns tut. Richte du ihn aus auf deine Liebe, auf dein Kreuz hin. Das ist so wichtig, dass wir das brauchen. Und nicht nur im Verhältnis Pastor zur Gemeinde, Gemeinde zum Pastor. Wie wichtig ist das, dass wir das für unsere Kinder beten, für unsere Enkelkinder, für unsere Patenkinder. Lenke du, Herr, ihr Herz. Führe du sie auf dem rechten Weg. Führe du sie hin zu deiner Liebe, dass sie darauf bauen, auf dein Kreuz, auf dein Ausharren. Und auch, dass wir es als Gemeinde Jesu tun für die Politik. Derzeit wird vieles entschieden für unser Vaterland. Viele gucken sehr skeptisch auf das, was werden wird. Und vieles wird diskutiert. Und das ist auch richtig. Aber wichtiger als all die Diskussionen, all das Anschauen von irgendwelchen Talkshows, ist, dass wir als Gemeinde Jesu, wie es uns geheißen ist, die Hände falten und bitten, bitten, lenke du ihr Herz, auch wenn viele von denen, die dort in der Regierung vermutlich sein werden, den Heiland Jesus Christus nicht kennen. Aber der Herr lenkt das Herz aller Menschen, so haben wir es eben auch im Psalm 33 gehört. Wichtig ist, dass wir Gott bitten, dass er sie in richtiger Weise lenkt. Und nicht nur für den Pastor, nicht nur für die Kinder, die Enkelkinder, nicht nur für die Politik, für die Patenkinder, vor allen Dingen auch für uns selber. Lasst uns immer wieder darum bitten und beten, dass dieses Lenken der Herzen von Gott geschieht, dass wir nicht eigene Wege gehen, sondern dass wir genau das tun, was der Heiland von uns will. Wir finden in der Bibel genauso ein Gebet, Psalm 139, der König David, dieser mächtige und weise Mann, der schreibt am Ende seines Lebens im Psalm 139 in den Versen 23 und 24, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich, Klammer auf, lenke mich, Klammer zu, auf ewigem Wege. So betet der König David für sich selber, dass er sagt, Herr, du weißt um alles, was ich jetzt wieder geplant und getan habe, aber ich habe den Überblick nicht. Ich bin, um im Bild mit diesem Blinden zu bleiben, blind, ich sehe nicht, wie es ist. Prüfe du es und führe du mich auf ewigem Wege. Und wenn ich auf bösem Wege bin, dann mach, so sage ich das immer wieder, die Tür feste zu. Lass uns so immer wieder sein, dass wir immer wieder um die Lenkung unserer Herzen bitten. Für uns ganz persönlich, aber auch für all die Menschen, die uns nahe stehen. Dass der Herr unsere Herzen lenkt und wir uns von ihm bestimmt sein lassen und von niemand anderem. Das ist das Erste, das Lenken der Herzen. Ein Zweites, die Liebe Gottes. Das Lenken der Herzen hat bei Paulus im Prinzip zwei Ziele, obwohl das dasselbe Ziel ist, wie er hier es formuliert. Das ist einmal die Liebe Gottes und das standhafte Ausharren Christi. Das erste Ziel, wo die Herzen der Thessalonicher hingelenkt werden sollen und wo eure Herzen hingelenkt werden sollen und mein Herz, ist die Liebe Gottes. Und wenn Sie den Predigtzettel zur Hand haben, dann werden Sie sich vielleicht gewundert haben und gesagt haben, was ist das denn da? Da hat der ja zweimal eine Klammer gemacht. Da heißt es, der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes, Klammer auf, oder gegen Gott, Klammer zu. Das muss ich kurz erläutern. Es ist so, wenn man den griechischen Urtext liest, dass dort steht, eisthen agapen tu teu. Sagt Ihnen alles nicht oder den meisten von euch nichts. Aber es ist so, dass man diese Aussage in zwei unterschiedliche Weise übersetzen kann. Und zwar dieses tu teu, also Gott, einmal als Genitivus Subjektivus und als Genitivus Objektivus. Auch das ist ein bisschen grammatikalisch schwer. Das heißt aber, man kann es einmal übersetzen, erlenke eure Herzen zur Liebe Gottes, also dass wir nochmal genau gucken, Gott hat uns lieb. Oder man kann es genauso grammatikalisch richtig übersetzen, zur Liebe gegen Gott, also dass wir Gott lieben sollen. Gott soll unser Herz dahin führen, dass wir ihn lieben. Diese beiden Möglichkeiten sind da. Und die meisten Übersetzer entscheiden sich für das eine oder das andere, sagen aber, dass es auch das andere möglich wäre. Als ich mich mit dem Monatsspruch beschäftigt habe, habe ich gedacht, wieso muss man denn sagen, entweder oder? Sowohl als auch. Sowohl als auch. Und so möchte ich uns das auslegen. Ich möchte als Erstes sagen, der Herr lenke eure Herzen zur Liebe Gottes. Und ich versuche mit dieser Predigt nochmal neu eure Herzen heute Morgen zur Liebe Gottes zu lenken. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, der lebendige Gott, hat dich lieb. Und da darf ich dich heute nochmal neu zu hinführen. Die Liebe ist die Grundkonstante unseres Herrn und Heilandes. So heißt es in 1. Johannes 3, dass eben in 1. Johannes 4, dass Gott die Liebe ist. Und er liebt dich in seinem Sein. Und wir wissen ja, dass Gott ein trinitarischer, ein dreieiniger Gott ist. Er liebt dich als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Das bezeugt die Bibel in dieser Tiefe, in dieser Stärke. So heißt es in 1. Johannes 3, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und sind es auch. Du bist Kind des Höchsten, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du darfst dich dem allmächtigen, heiligen und ewigen Gott nähern und darfst zu ihm aber sagen, lieber Papi. Für Menschen, die Jesus nicht kennen, die aber gottgläubig sind, wie die Juden, ein Skandalon, die nicht mal den heiligen Namen Jahwe ausgesprochen haben. Und auf einmal soll es so sein, dass wir lieber Papi sagen dürfen, wie im Vater unser, wie wir es nachher sprechen. Das ist reines Liebeshandeln des lebendigen Gottes. Und dieses Liebeshandeln geht noch weiter. Nicht nur, dass der dich liebende Vater dir diese Anrede erlaubt, dieses ganz intime, wunderbare. Nein, er geht noch weiter, dass er in seinem Sohn für dich selber gestorben ist. In Römer 8 haben wir es eben gehört, dass die Liebe Gottes im Sohn ist. Er liebt dich als Vater, er liebt dich als Sohn.
Und niemand, so heißt es in Johannes 15, hat größere Liebe als der, der sein Leben lässt für die Freunde. Und dieser Jesus Christus hat für uns sein Leben gelassen. Und das ist die tiefste Liebesbezeugung, die es gibt. Und er liebt dich im Heiligen Geist. Römer 5 heißt es, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Gott liebt dich als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Er liebt dich. Wenn dich sonst niemand in dieser Welt wertschätzt, wenn du nicht die Anerkennung findest, die du eigentlich verdient hättest, Gott liebt dich. In seinen Augen bist du so wert und wunderbar geachtet, dass er für dich auf Golgatha gestorben ist, dass er sich hat elendig hinrichten lassen. Gott liebt dich und es ist eine Liebe, von der dich nichts trennen kann. Dein Versagen, der Teufel oder sonst irgendwelche Dinge, wir haben es eben in Römer 8 gehört, nicht? Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, nichts kann dich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Dessen darfst du gewiss sein. Bitte, darauf gründe dein Leben, auf diese Liebe Gottes, die der Allmächtige zu dir hat. Nicht auf deine Gesundheit, nicht auf dein Geld, nicht auf deine Familie, auf die Liebe Gottes. Und du wirst niemals enttäuscht werden. Und du wirst sehen, wie selbst in der Stunde des Todes du getragen und durchgetragen wirst. Die Liebe Gottes, das sollt ihr beachten. Darauf möchte ich euer Herz lenken. Und da werde ich auch heute weiter für beten, dass der Herr euch das tiefer kennen lässt, immer wieder neu, dass ihr geliebt seid von ihm. Aber, ich sagte ja, nicht nur, dass man dieses Wort so übersetzen kann als Genitivus Subjektivus, also wo man von der Liebe Gottes spricht, sondern wir können es auch als Genitivus Objektivus übersetzen, dass wir sagen, lenke unsere Herzen zur Liebe zu Gott. Wir wissen ja, dass das das höchste Gebot ist, was uns von uns verlangt wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, all deine Kraft. Und das soll überall mit uns hingehen. Wenn wir das Schma Israel, also die Stelle, wo das im Alten Testament, 5. Mose 6, beschrieben wird, dass wir das machen sollen, was Jesus dann immer wieder im Neuen Testament zitiert halt, dann ist es so, dass dort gesagt wird, das sollst du deinen Kindern einschärfen, du sollst allzeit davon reden, ob du im Hause bist, unterwegs bist, wenn du dich niederlegst, wenn du dich aufstehst, du sollst es binden zum Zeichen auf deiner Hand, es soll dir ein Merkzeichen zwischen den Augen sein, du sollst es auf die Pfosten deiner Türen schreiben. Wir sollen Gott lieben, den Herrn. Und auch da wieder Hand aufs Herz. Wie ist denn das in der letzten Woche gewesen? Ist da dein Leben, euer Leben, ein Leben gewesen, das davon gekennzeichnet gewesen ist, dass ihr den Herrn lieb habt? Oder war euer Leben ein Kennzeichen dafür, dass ihr viel Geld gerne habt, dass ihr Spaß an eurem Gatten habt, dass ihr eure Familie liebt? Davon alles machen. Aber die Liebe Gottes muss als allererstes da stehen. Und deshalb ist uns dieser Monatsspruch gegeben, dass wir neu unser Herz lenken lassen, dass wir den lebendigen Gott lieben. Und das Gute ist, dass wir das gar nicht machen können, dass das der Herr selber macht, ja, wenn wir uns von ihm lenken lassen. Denn die Liebe Gottes, die ist ja durch den Heiligen Geist in uns gegeben. Und wenn wir jetzt feststellen, im Rückblick auf die letzte Woche, ja, da war unser Leben eine Enttäuschung. Das war nicht gelenkt von der Liebe Gottes zu ihm, sondern von vielen anderen Dingen. Da können wir in die Buße gehen, können das unter das Kreuz bringen und Gott bitten, schenk du mir deinen Geist, dass er mich führt zu einem Leben in den nächsten Tagen, dass ich wirklich bestimmt bin von der Liebe zu dir. Mach du selber Liebe in mir. In früheren Jahren wurden die Predigerkandidaten in der methodistischen Kirche immer wieder bei ihrem letzten Examen gefragt mit drei Dingen. Erstens, hat er Gnade, hat er Gaben, hat er Frucht? Hat er Frucht? Und da fragten die immer nach der Liebe zu Gott. Das wirklich ernsthaft gefragt wurde, bevor jemand Pfarrer wurde, Pastor wurde in der methodistischen Kirche. Hast du die Liebe zu dem lebendigen Gott? Hast du Frucht? Das ist eine Frucht, die in uns automatisch passiert, wenn der Heilige Geist in uns groß wird. Deshalb, wenn wir merken, wir haben keine Liebe zu Gott, immer wieder hingehen und Gott selber bitten um Vergebung dafür und bitten, gib mir deinen Geist, damit ich Frucht bringe. Die Frucht des Geistes ist die Liebe. Für uns ist nur wichtig, dass wir uns selber kritisch betrachten und schauen, wo unser Herz derzeit hingelenkt wird, von welchen Größen auch immer. Und wenn wir sehen, da ist eine Zielverfehlung,
das geht nicht auf die Liebe Gottes, dann, wie gesagt, Gott zu Hilfe gerufen, dass er uns neu umprogrammiert durch seinen Heiligen Geist, damit wir zur Liebe zu ihm geführt werden. Das ist etwas, das muss ich auch in aller Ernsthaftigkeit sagen, was Gott uns vorwirft, wenn wir die Liebe zu ihm verlassen. Nochmal, ist das höchste und wichtigste Gebot. Die Gemeinde in Ephesus kriegt das ganz deutlich in der Buch der Offenbarung vorgehalten. Da heißt es, das habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Und das wird nicht nur gemein in Ephesus gesagt, das wird jedem Gotteskind gesagt. Ganz kritisch, prüf dich da selber. Und wenn du da nichts machst, dann ist das Schuld vor dem lebendigen Gott. Deshalb wollen wir uns neu lenken lassen in unserem Herz zur Liebe gegenüber dem lebendigen Gott. Das ist der zweite Punkt, wohin wir gelenkt werden sollen, zur Liebe Gottes. Einmal zu der Liebe, die er zu uns hat, aber auch zu der Liebe, die wir ihm gegenüber haben sollen. Und ein zweites, zu dem wir hingelenkt werden sollen, so sagt es Paulus hier, der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren Christi. Und auch hier habe ich wieder eine Klammer hintergesetzt, oder zum geduldigen Harren auf Christus, weil das hier genauso ist wie bei der Liebe Gottes. Man kann dieses Ausharren Christi wiederum als Genitivus Subjektivus und als Genitivus Objektivus verstehen. Man kann also einmal übersetzen, der Herr lenke eure Herzen zum standhaften Ausharren Christi oder zum geduldigen Ausharren auf Christus. Einmal schauen wir auf das, was Christus im Ausharren getan hat, da lenken wir uns hin, und zum anderen auf das, dass wir harren auf ihn. Und auch da ist nicht ein Entweder-Oder, wir müssen das eine übersetzen oder das andere. Gottes Wort ist so tief und so reich, dass wir beides zu hören haben. Wir sollen als erstes gelenkt werden mit unserem Herzen zum standhaften Ausharren Christi. Das ist ein bisschen altmodisches Deutsch, aber so ist der griechische Urtext. Zum Ausharren Christi. Ja, wo hat denn Jesus Christus für uns ausgeharrt? Nun, da muss man keine Theologie für studiert haben. Wo hat er ausgeharrt? Auf Golgatha, in Gethsemane. Er ist den Weg des Leides gegangen, den Weg des Opfers für uns. Er hat gelitten, ist treu gewesen, hat ausgeharrt, hat unsere Schuld getragen, hat nicht zurückgezogen. Unsere Strafe liegt auf ihm und durch seine Wunden sind wir geheilt worden, weil er die Strafe getragen hat, die wir hätten bekommen müssen, und hat ausgeharrt in all diesem. Und da soll unser Herz immer wieder hingelenkt werden, immer wieder zum Kreuz, immer wieder zum Kreuz. Und bitte beurteilt immer wieder alle Predigten, alle Theologie, richtet sie aus zum Kreuz von Golgatha, ja oder nein? Und wenn nein, taucht sie überhaupt nichts und ist nicht vom Heiligen Geist bevollmächtigt. Unser Herz muss immer wieder ausgerichtet werden zum Kreuz von Golgatha, dass wir immer wieder blicken auf den, der für uns gestorben ist. Übrigens, ganz praktisch auch hier in unserer Kirche. Was steht in der Mitte unserer Gemeinde auf dem Abendmahlstisch? Zwei Dinge. Das Kreuz und die Bibel, das Wort Gottes. Kommen immer wieder Stimmen, oh, stell doch mal 5 Blumenvasen hin und machen Sie sonst noch was dafür hin. Blumenvasen, die können wir uns zu Hause hinstellen und gerne in Gemeindesaal. Aber diese Gemeinde ist von ihrer Mitte auf zwei Dinge knallhart ausgerichtet. Und da wird nichts anderes auf diesem Abendmahlstisch sein, solange ich hier bin. Nämlich das Kreuz und das Wort. Und auch die gesamte Neuausrichtung unserer Kirche ist eine Ausrichtung auf das Kreuz. Wir sehen es jetzt nicht ganz so, weil wir Corona-bedingt andere Bestuhlung haben. Aber wenn wir wieder normal sitzen können, dann werden wir eine Vierung haben, die genau diese Kreuzform, die ursprüngliche Form der Kirche aufnimmt. Dass wir sagen, wir sitzen im Kreuz, wir sind ausgerichtet, dann werden wir hier die Sitzbänke haben, einmal hier runter, dann ist die Kreuzform auch das, was uns bestimmt. Das Kreuz, dahin gilt es, ausgerichtet zu sein. Und das muss natürlich auch in der Predigt geschehen. Das ist nicht durch irgendwelche äußeren Symbole. Das muss vor allen Dingen dadurch geschehen, dass wir uns immer wieder gründen auf Golgatha. Wenn wir jetzt den neuen Konfirmandenjahrgang begonnen, bitte betet immer wieder für unsere Konfirmanden. In einigen Monaten werden wir sprechen über die Sakramente. Und wenn ich denen dann die Sakramente erkläre, da werde ich ihnen immer wieder erklären, dass es bei Taufe und Abendmahl um eins geht. Kreuz, Kreuz, Kreuz. Und das sage ich den Konfirmanden immer auch wieder, wenn ihr eines Tages dann das Abendmahl bekommt, wenn ihr das Brot bekommt, wenn ihr den Wein trinkt, dann denkt an den Leib Christi, dann denkt an das Blut Christi, was für euch vergossen ist, was für euch gegeben ist auf Golgatha. An nichts anderes beim Abendmahl, das gegeben ist zum Gedächtnis dessen, was der Heiland für uns getan hat. Ausrichtung auf das Kreuz von Golgatha. Blickt aufs Kreuz, kommt zum Kreuz, denkt ans Kreuz. Das ist so wichtig. Immer wieder das Kreuz. Und dann macht ihr alles richtig. Und darum soll es auch heute Morgen in dieser Predigt, in diesem Gottesdienst gehen. Neue Ausrichtung aufs Kreuz hin. Nochmal, ich habe eben gesagt, die erste Ausrichtung hier der Herzen zur Liebe Gottes ist letztlich genau dasselbe wie das Ausharren Christi. Denn am Kreuz wird die Liebe Gottes wie kaum irgendwo anders sichtbar, als er sich selber für uns dahin gegeben hat. Also deshalb blickt immer wieder aufs Kreuz, gründet euch immer wieder dort. Aber auch hier, wie gesagt, nicht nur das Hinlenken zum Kreuz von Golgatha, das Ausharren auf das, was Christi getan hat, das Blicken auf sein Ausharren, sondern wir sollen auch, und das ist der Genitivus Objektivus, selber harren des Herrn. Harren auf ihn, so kann man das auch übersetzen. Der Herr aber lenke eure Herzen zum geduldigen Harren oder geduldigen Warten auf Christus. Und auch das, da sollen unsere Herzen zu hingelenkt sein, dass wir eben warten auf ihn. Und das ist die Botschaft an dich in deiner Situation jetzt, wo du irgendetwas erwartest, auf irgendetwas gespannt guckst und denkst, ich muss dieses und jenes sonst was noch tun oder jemand anders muss das und das noch erfüllen, damit das und das passiert. Nein, harre des Herrn. Harre des Herrn und dann kannst du getrost und unverzagt sein. Es ist so wie im ersten Lied. Ich habe das erste Lied, was wir heute gesungen haben, nicht nur deshalb ausgesucht, weil es mein Lieblingslied ist im Gesangbuch, Befiehl du deine Wege, sondern weil genau das hier ausgedrückt ist. Wenn wir nach vorne gucken, etwas erwarten, etwas wollen, etwas planen, immer wieder auf den Herrn harren. Befiehl du deine Wege, das zu machen. Aber eben nicht nur warten in den Dingen, die uns betreffen, sondern eben auch warten auf die Wiederkunft Jesu Christi. Auch das ist uns verlangt. Nicht nur heute, sondern auch für das, was kommen wird. Das war das zweite Lied, was wir gesungen haben. Wir warten dein, o Gottes Sohn. Auch das sollen wir erwarten. Das soll der Herr unsere Herzen hinausrichten. Das wissen wir ja. Jesus kommt wieder. Haben wir eben auch im Glaubensbekenntnis gesprochen, dass er wiederkommen wird. Aber auch hier wieder Hand aufs Herz. Wie war es denn in der letzten Woche? Wie viele Gedanken habt ihr denn daran nicht verschwendet, sondern gegeben? Wie viel habt ihr da geschenkt? Diesem wunderbaren Gedanken, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommen wird. Oder hat das kaum oder gar keine Rolle bei euch gespielt? Der Herr aber lenke eure Herzen darauf hin, auf das Ausharren auf Jesus Christus. Ich weiß nicht, wessen ihr momentan harrt. Den nächsten Urlaub, die nächste Beförderung, das, was mit den Kindern passiert, den Ehemann, die Ehefrau, ich weiß es nicht. Dürft ihr alle darauf warten und dürft euch darauf freuen. Aber vor allem sollen wir alle harren darauf und warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Wir werden es auch gleich bitten im Vater unser, in der zweiten Bitte. Dein Reich komme, dein Reich komme. Das ist ein Ruf danach, dass Jesus wiederkommt. Die Bibel schließt im Buch der Offenbarung mit diesem Gebetsvers. Jesus Christus spricht, ich komme bald, Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Das ist so wichtig, dass wir vor Augen haben, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Und dessen sollen wir harren, so sagt es eben hier dieses Wort und sagt die Bibel an vielen Stellen, in allen Evangelien ist davon die Rede, in der Endzeitrede Jesu, dass er sagt, nun habt das bloß am Schirm, vergesst das bloß nicht, dass ich wiederkomme. Und zwar zu einer Stunde, zu einer Zeit, da ihr es nicht wisst, und da kommt es ganz plötzlich. Und gesegnet derjenige, der das vor Augen hat, der das weiß. Und wehe dem, der das ignoriert hat, gesagt, na, das spielt doch keine Rolle, der soll mal irgendwann kommen am Sankt-Nimmerleins-Tag und ich mache mein Leben erstmal so, wie ich das möchte. Da spricht die Bibel immer wieder in aller Schärfe, in aller Klarheit drüber, dass das etwas ist, was ein furchtbares Urteil erfährt. Deshalb betet eben Paulus auch hier, Herr, lenke du ihre Herzen dahin, dass sie das am Programm, am Schirm haben halt, dass du wiederkommst zum Harren auf Christus Jesus.
Und da darf ich in dieser Predigt zum Schluss in euch eben noch einmal zu hinlenken und darauf hinweisen. Bitte bedenkt das, dass ihr das als theologische, dogmatische Wahrheit wisst, das ist klar. Aber bedenkt auch, was das für euer Leben bedeutet und habt das wirklich, so wie ich es eben gesagt habe, auf dem Schirm, dass wir dessen immer wieder Gewissheit, dass der Heiland Jesus Christus wiederkommt. Dahin möge unser Herr und Heiland euer Herz lenken. Der Monatsspruch, so habe ich die Predigt begonnen, der findet häufig gar keine Beachtung. Wir lesen ihn und bei der Vielzahl dessen, was auf uns einfällt und einströmt, dann ist es schnell wieder dahingegeben. Wir aber wollen neu für die nächste Zeit diesen Monatsspruch aus 2. Thessalonicher 3 beachten. Und wir wollen unser Herz lenken lassen von unserem Herrn und Heiland zu seiner Liebe hin und harren auf sein Wiederkommen. Und so möchte ich euch noch einmal diesen Monatsspruch zurufen, auf dass durch dieses Wort und diese Predigt ihr neu gesegnet werdet in eurem Glauben und in eurer Nachfolge. Der Herr aber lenke eure Herzen zur Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren Christi. Amen. Und der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.